Ja, herzlich willkommen zu diesem Seminar. G9, G8, G1, ein Jahr in Gottes Schule. Schön, dass du da bist, schön, dass du dich hereinbewegt hast. Du zählst zu den Glücklichen, die hier noch ein Plätzchen gefunden haben. Eine ganze Reihe von Leuten, die können jetzt nur noch durchs Fenster reingucken. Die haben dann Pech gehabt, schade für sie. Aber ihr seid die Glücklichen und ihr habt 75 Minuten nun vor euch, um ganz tolle Einblicke zu bekommen in verschiedene Missionsländer. Verschiedene Schüler aus Gottes Klasse werden berichten, was sie erlebt haben. Also es wird sicher nicht langweilig, es wird kurzweilig werden. Und ich heiße Dave Jasitz und gehöre zum Stall der Liebenzeller Mission. Und wir starten mit einem Lied. Es ist das Lied, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Es ist die Nummer 7. Nummer 7, wer Gott folgt, riskiert seine Träume.
Also wir haben relativ begrenzte Technik hier, aber wenn ihr laut mitsingt, denke ich mal, kriegen wir es hin.
Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Gut, Gott vertraut man in Probleme, die unfassbar sind. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Die mächtigen vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels.
Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Diesen alten Schlager haben wir gesungen und es stimmt auch. Wer Gott folgt, das kann auch riskant sein und nicht so ganz einfach sein, wenn er ruft. Aber interessant ist, dass denjenigen, den Gott ruft, dass derjenige auch nie zu kurz kommt. Und wer sich von Gott in diese große, weite Welt hinaussenden lässt, der lernt immer auch dazu. Der lernt nie aus. Und so sind wir also auch bei diesem Thema. In Gottes Schule, G9, G8, G1. Ich möchte euch einen Witz erzählen. Man lernt nie aus. Es war ein Farbiger, sagen wir ein Afrikaner. Er ist auf einer Konferenz, vielleicht ähnlich wie hier. Er geht ins Foyer setzt sich hin und er erlebt nach ein paar Minuten, dass sich ein Deutscher, sagen wir ein Schwabe, zu ihm setzt. Und er mustert ihn so ein bisschen, schaut ihn an und der Schwabe tut etwas, was für die Schwaben eher untypisch ist. Er sagt also, oder er entschließt sich, ich kaufe dir was zu trinken. Er geht da hin, holt was zu trinken, stellt es dem Farbigen so auf den Tischchen, da an den Bistrotisch. Und dann gibt er ihm so irgendwie die Geste, so er soll doch trinken. Und dann sagt er ihm, gluck, gluck, gut. Und der Farbige trinkt einen Schluck, gluck, gluck, gut. Dann wird die Situation weiter klemmig. Unser Schwabe, er greift noch tiefer ins Portemonnaie und denkt sich, komm, ich kaufe ihm ein Sandwich. Läuft rüber, kauft ein Sandwich, bringt ihm den, hält ihn den hin und dann, Mampf, Mampf, gut. Afrikaner, guckt ein bisschen verdutzt, beißt rein, Mampf, Mampf, gut. Und dann löst sich diese klemmige Stimmung auf und unser Schwabe begibt sich in den Konferenzsaal, so ähnlich wie hier. Und dann muss er mit Erschrecken feststellen, dass der Hauptredner dieses Vortrages, der besagte afrikanische Herr ist. Und viel schlimmer noch, er muss feststellen, dass dieser afrikanische Mensch, dieser farbige Mensch in gestochenem Hochdeutsch den Vortrag hält. Er wird immer kleiner, in seinem Stuhl versinkt und er hat nur noch einen Wunsch. Er ist von einem Wunsch beseelt. Hoffentlich sehe ich den nach dem Vortrag nicht wieder. Und es kam, wie es kommen musste, im Foyer, als er die Messehalle verlassen will, trifft er den farbigen Afrikaner wieder. Und der farbige Afrikaner weiß nichts Besseres, wie auf ihn natürlich zuzugehen, strucks und ihm dann zu sagen, na, bla bla gut. Ja, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Das war sicher eine Lektion. Eine Lektion unseres Schwaben. Im Leben mit Gott lernt man auch nie aus. Da gibt es immer wieder Dinge, die man dazu lernt. Man ist auf einem Weg, auf einem Lernweg, auf einem Lebensweg mit Jesus höchstpersönlich. Aber dummerweise ist es ja eigentlich oft so, wenn wir das Wort Gottes Schule hören und das Wort Schule an sich löst ja bei uns eher nicht unbedingt die nettesten Assoziationen aus. Wenn man mal guckt hier, Schule ist doof, Lernen ein Schreckensgespenst, Studium langweilig, Schule langweilig oder Scheiß G8. Entschuldigt bitte, ich habe nur das Plakat hier vorgelesen. Ja, da Schule, das hat etwas von Langeweile pur oder ja, wer setzt sich schon gerne hin und paukt und büffelt? Streber sind ja bekanntlich out. Und dann auch noch G8, wo man also noch mehr Stoff in 8 Jahre reinquetscht. Man hat mehr Abgänger, weniger Ausbildungs- und Studienplätze. Ganz klar, dass Schule, G8 nicht unbedingt Glücksgefühle auch in einem auslösen. Und dennoch, ich sage es wieder, man lernt nie aus. Und dennoch ist Lernen bei Gott großgeschrieben. Er als der Meister des Lebens und wir als seine Schüler. Er der Lehrer und wir die Lernende. Jünger sein heißt immer auch Lehrling sein. Und Jesus hat es mal mit folgenden Worten ganz interessant auf den Punkt gebracht. Und zwar, Jesus lädt immer zu allen Zeiten seines Lebens in seine Lebensschule ein. Da gibt es nicht nur eine Klasse von 8 bis 9, sondern sobald du dich entschließt, ihm zu folgen, seinem Ruf, bist du in seiner Schule. Dann nimmt er sich in seine Fittiche. Und dieses Wort, das Jesus gesagt hat, stammt aus Matthäus 11, 28, 29, ein ganz bekanntes Wort aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Und dort lädt Jesus ein, indem er sagt, kommt her zu mir. Also kommt her zu mir, alle, also auch du bist damit angesprochen. Die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch quicken. Nehmt auf euch mein Joch und jetzt kommt's, lernt von mir. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier seht ihr ein Bild von einem Joch. Und man muss also, um dieses Wort besser verstehen zu können, eines wissen, dass man damals in der Landwirtschaft ein Joch so eingesetzt hat, dass man ein Muttertier, also da oben so ein Ochsen, immer mit einem Jungtier zusammengespannt hat. Und Jesus greift dieses Wort ganz bewusst auf, indem er sagt, okay, komm zu mir, lern von mir, mein Joch ist sanft. Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann schickt er dich nicht als den Lehrling in diese große, weite Welt, sondern er spannt dich an seine Seite ein. Du darfst mit ihm an seiner Seite, er ist der Mutterochse oder die Mutterochsin. Und er geht voran, er trägt dich, er trägt die Hauptlast und deswegen ist sein Joch sanft. Und du bist eingeladen, Lernender zu sein, Lernender zu bleiben. Wir sollen ihm also folgen. Jetzt heißt es hier aber in unserem Thema G1, ein Jahr in Gottes Schule. Ich möchte dazu sagen, die Lebensschule Jesu ist lebenslang. Und auch wenn du dich dazu entschließt, vielleicht einen Auslandseinsatz zu machen, ist das Lernen nach diesem Jahr nicht vorbei. Es geht weiter. Aber es ist so toll und es ist so schön, denn wenn du dich über deine eigenen Grenzen hinaussetzt, wenn du dich in einen anderen kulturellen Kontext begibst, das ist ein wunderbares Lernfeld. Da lernst du auf einmal ganz neue Dinge. Du bist weg von Mami und Papi beispielsweise, die dir vielleicht immer das Frühstück gemacht haben und deine Wäsche gewaschen haben. Und du bist mit Menschen zusammengeschnallt, die vielleicht anders aussehen, die eine andere Hautfarbe haben, die andere Essgewohnheiten haben und ganz anders ticken wie du. Die anders denken wie du, die sich diese Welt ganz anders erklären. Und du hast das Vorrecht, wenn du dich ins Ausland begibst, dazu zu lernen, deinen Horizont zu erweitern. Du lernst aber auch den Lehrmeister nochmal ganz neu kennen. Du lernst Jesus nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Du lernst ihn kennen, dass auf sein Wort Verlass ist beispielsweise. Denn in der Regel geht man nicht so, ach ja, Ausland, schön, toll und gut, ich mach das und das wird alles super einfach und schön, sondern das ist ein Glaubensschritt. Auch in dem Wissen, ja, ich weiß gar nicht, wie das werden soll, wenn ich mich für 12 Monate oder 3 Monate, 6 Monate oder auch länger ins Ausland begebe, Gott zu dienen, mich für ihn einzusetzen. Das hast du nicht vorher im Sack, wie alles werden wird. Da gibt es keinen Fahrplan, wie und was. Und du wirst erfahren, du wirst lernen, dass Gott zu seinem Wort steht. Du lernst aber auch und siehst vielleicht auch, wie der Lehrmeister eingreift. Dass er Möglichkeiten hat, die du vorher in deiner kleinen Welt, aus dem Hinterdorf, wo du herkommst, oder vielleicht aus der Großstadt, keine Ahnung, dass Gott es immer noch mal ganz anders machen kann. Dass er mehr Möglichkeiten hat. Das erlebst du einfach auch, wenn du rausgehst. Und du lernst dich aber in der Regel auch noch mal ganz neu von einer ganz anderen Seite kennen. Viele, die einen Einsatz gemacht haben und einen machen werden, kommen meistens zurück und sagen, also ich habe mich nochmal von einer ganz neuen Seite kennengelernt. Meine Stärken, aber auch das, was nicht so ganz läuft in meinem Leben, meine Begrenzungen, meine Schwächen, meine Eigenarten, die kommen oftmals auch in so einem Auslandseinsatz hoch. Oder man lernt seine Geschichte nochmal neu aufzuarbeiten, neu zu schreiben. Dann merkt man vielleicht doch nochmal, dass vielleicht die eine oder andere Verletzung doch ein bisschen tiefer sitzt. Und im Ausland, in einem anderen Umfeld, erlebt man und lernt man, vielleicht Dinge nochmal anders zu sehen. Viele Kurzzeitler, die sich hinausbewegt haben, haben aus dem Auslandseinsatz schon einen Entschuldigungsbrief nach Hause geschrieben. Oder Menschen nochmal gedankt, weil sie einfach sich selber nochmal und ihre Geschichte von einer ganz anderen Seite kennengelernt haben. Wir lernen nie aus. Gottes Schule ist gewaltig. Gottes Schule ist super. Und wir sind letztlich doch eigentlich nur dumm. Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn wir uns dieser Lebensschule von ihm, dem Meister des Lebens, wenn wir uns dieser Schule nicht aussetzen. Und wir machen eben in diesem Seminar besonders Mut, euch darauf einzulassen. Denn, wie gesagt, ein Auslandseinsatz ist eine besondere Zeit, in der man Gott nochmal ganz neu kennenlernen darf und kennenlernt. Und deswegen lohnt es sich, Zeit, Geld, Kraft, Energie zu opfern für ihn, ihm im Ausland zu dienen und dabei geschult zu werden, verändert zu werden. Und wir machen euch Mut, und das wird sicher auch durch die verschiedenen Beiträge, die wir uns dann auch ansehen werden und die ihr hören werdet, wird es zum Ausdruck kommen, dass es sich lohnt. Und das Ganze trotz G8, auch in dem Wissen, dass es einen doppelten Jahrgang gibt. Für die Bayern ist es dieses Jahr schon, die Schwaben jetzt dann nächstes Jahr. Doppelter Jahrgang, wo man vielleicht dann auch die Sorge hat, wie wird es? Kriege ich dann noch einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz? Das sind auch Fragen und Ängste. Aber man investiert heutzutage so viel in alle möglichen Dinge, in seine Karriere und so weiter. Wieso auch mal nicht ganz bewusst sich dieser Gottesschule aussetzen und von ihm zu lernen in dieser Zeit, in der man sich ins Ausland begibt, Mission hautnah erlebt. Wir machen Mut auch unter dem Wissen, dass jetzt der Wehrdienst ausgesetzt ist. Und dass viele Männer, die vielleicht jetzt hier sitzen, sagen, Mensch, sie kriegen diesen Einsatz nicht mehr unbedingt als Wehrdienstersatz anerkannt, als Zivi im Ausland sozusagen. Auch da machen wir Mut, wirklich an dieser Schnittstelle vielleicht nach Abitur diesen Schritt ins Ausland zu wagen, sich in diese Gottesschule hineinzubegeben. Lernt von mir. In diesem Sinne wollen wir durchstarten mit diesen Worten von Jesus. Kommt her zu mir alle, lernt von mir. Möchten wir in dieses Seminar einsteigen? Wir haben das Seminar so aufgebaut, dass wir 5 verschiedene Phasen mit euch durchgehen möchten. Das sind verschiedene Phasen, so ein chronologischer Ablauf eines Einsatzes, wie das Ganze losgeht und wo man was finden kann, was man machen kann, was Leute erlebt haben. Und dann aber auch von A wie Anfang und Z zurückkommen, wollen wir natürlich auch fragen, wie es hinterher weitergeht. Wir starten mal mit der ersten Phase. Wir haben diese erste Phase in Bewegung kommen genannt. Und daher müssen wir uns mal fragen, wir gehen ganz stark davon aus, ihr seid hier in diesem Seminar, weil ihr euch für einen Kurzzeiteinsatz im Ausland interessiert. Das ist sehr naheliegend, ja? Und fragen wir mal einen ersten Gast, den wir heute hier haben, das ist die Mirietta. Mirietta, sie war mit einem Missionsteam von der Liebenzeller Mission, du darfst dich hier auf den schönen Stuhl setzen, liebe Miriam, in Bangladesch. Du hast 3 Monate mit dem Impact-Programm mit 6 anderen jungen Frauen verbracht. Man sieht hier ein paar Bilder von dir, die du im Einsatzland, da sieht man nochmal Bangladesch, ein sehr armes Land. Hier sieht man dich mit bengalischen Kindern spielen, du warst eingesetzt in einem Internat. Und hier auch als Lehrerin, Flötenunterricht geben, ihr als Team. Und ihr habt dann auch ein schönes Weihnachtsstück einstudiert, das ihr dann mit diesen Internatskindern vorgeführt habt, das ihr auch selber geschrieben habt. Und ja, so sitzt du hier. Du bist noch gar nicht allzu lange hier, gell? Seit 2 Wochen oder 2,5, 3 sind es jetzt. Und ich möchte dich mal fragen, Miri, wie war es bei dir? Wieso hast du dich in Bewegung bringen lassen und bist nach Bangladesch gegangen? Erzähl uns das doch mal bitte hier.
Also angefangen, Bewegung zu setzen, habe ich mich in der Oberstufe. So ein Jahr vor dem Abi, das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um sich Gedanken zu machen, was mache ich denn danach? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Schule wurden wir informiert über Work and Travel, Au-pair und so weiter. Aber das war irgendwie alles nicht so das, was ich machen wollte. Ich wollte auf keinen Fall gleich anfangen zu studieren, sondern mir eine Auszeit nehmen. Aber ich wollte die Auszeit auch nicht nur für mich nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, sondern die Zeit bewusst auch für Gott einzusetzen, in einem Maß, wie es einfach während der Schule noch nicht so geht. Und ja, den Stein ins Rollen gebracht hat dann ein Seminar während der Jugendkreisfreizeit, wo es über Kurzeinsätze ging, also so wie hier praktisch nur im kleineren Rahmen. Und unsere Leiter haben uns dann ein bisschen was erzählt von ihren Erfahrungen, was sie so gemacht haben, über Missionseinsätze.
Schön, dass du das hier so erwähnst. Wir hoffen natürlich auch, dass bei euch hier auch so mancher Stein ins Rollen kommt und dass ihr ganz inspiriert und bewegt von diesem Seminar zu den Ständen lauft und euch da informiert, was es für Möglichkeiten gibt. Aber bleiben wir bei dir, Miri. Und zwar, was hat dir denn jetzt bei diesen Überlegungen, der Anstoß war gelegt, der Stein hat sich langsam in Bewegung gesetzt. Was hat dir denn dabei noch geholfen bei diesem In-Bewegung-Kommen, bei dieser Entscheidungsfindung vor allem?
Ja, also vor allem haben mir Gespräche mit älteren Leuten aus meinem Jugendbund geholfen, die einfach solche Erfahrungen schon gesammelt hatten und verschiedene Möglichkeiten genutzt haben, das Jahr zu gestalten. Und da hatte ich dann so einen kleinen Überblick, was geht alles, was kann man machen. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Und als ich dann wusste, ja, ein Missionseinsatz, das ist eigentlich das, was ich machen will, habe ich dann im Internet viel geschaut, bei den verschiedenen Missionsgesellschaften. Und da gibt es eine Bandbreite von wenigen Wochen bis zu einem Jahr und in alle möglichen Länder. Und da bin ich dann eben auf das Impact-Programm gestoßen und das hat mich echt voll angesprochen. Und ich habe dann auch eine Bekannte gefunden, die ehemalige Impactlerin ist und die mir dann ein bisschen was drüber erzählen konnte. Und das hat mir echt sehr geholfen. Ja.
Welche Rolle hat dir dabei eigentlich auch das Gebet gespielt? Man sicher, wichtig ist diese Informationssache, mal überlegen, was gibt. Da kommen wir dann später auch nochmal drauf. Aber sowas macht mir auch mit dem Meister irgendwie aus. Und wie ging es dir da?
Also ich finde es sehr wichtig, sich da mit Gott abzusprechen. Was ist jetzt für dich dran? Ich habe mir am Anfang auch überlegt gehabt, vielleicht ein ganzes Jahr irgendwo alleine hinwegzugehen. Habe da aber nicht wirklich was gefunden. Und als ich dann das Impact-Programm gefunden habe und diesen Einsatz nach Bangladesch, da habe ich viel mit Gott drüber geredet. Und die Türen haben sich irgendwie so verschlossen oder auch geöffnet, dass es dann schließlich drauf rausgelaufen ist. Und ja.
Schön. Also ich denke, das ist bei dem ganzen Thema in Bewegung kommen sehr, sehr wichtig. Auch wenn ihr hier sitzt und euch überlegt, sprecht das wirklich mit Gott auch durch. Und fragt ihn, was ist sinnvoll und was passt zu mir. Jetzt weiß man auch, wenn sich ein Stein in Bewegung setzt und wenn er ins Rollen kommt, manche lassen sich da schnell in Bewegung bringen. Die sind gleich Feuer und Flamme und würden am liebsten gleich losrollen. Manch andere erleben das ein bisschen schwerfälliger. Wieder andere, die erleben aber auch so den ein oder die ein oder andere Bremse bei diesem Ganzen, ja? Widerstände, man will sich bewegen und dann gibt es eine Art Rückschlag oder ein bisschen Sand im Getriebe. Ich frage dich mal, gab es bei dir sowas, auch auf diesem Weg in Bewegung kommen, bevor du da auch ins Ausland gingst?
Ja, da gab es was und ich denke, damit muss man auch rechnen, wenn man sich für Gott zur Verfügung stellt und ihm ganz aktiv für seine Sache dienen will. Und bei mir war das so, dass es direkt, bevor es losging, war, und zwar war schon alles fix gemacht. Also ich habe mich beworben gehabt, hatte eine Zusage, wir hatten ein Vorbereitungstreffen und haben uns auch schon im Team kennengelernt. Und es hat eigentlich nur noch eins gefehlt, und zwar das Visum. Und bei solchen Ländern ist ja nicht gerade untypisch, dass es ein bisschen länger braucht, aber es kam dann bis zum Abflugdatum nicht. Der Flug musste verschoben werden, einmal und dann auch noch ein zweites Mal, bis wir dann am Tag vor dem dritten Abflugdatum nach Berlin direkt bestellt wurden, persönlich zu einem Gespräch. Und während den 2 Wochen hingen wir so ein bisschen in der Luft und wussten nicht, können wir jetzt gehen, können wir nicht gehen. Wir haben kaum Informationen von der Botschaft bekommen und das war keine leichte Zeit, weil man irgendwie nicht wusste, wie geht's jetzt weiter. Und es sind dann auch ab und zu Zweifel hochgekommen, ist es jetzt wirklich das Richtige, war das eine richtige Entscheidung oder soll es vielleicht doch ganz anders kommen? Wir haben dann aber letztendlich den Stempel gekriegt in Berlin und konnten dann fliegen. Und ich möchte noch 2 Bibelverse sagen, die mich da so ein bisschen durch die Zeit getragen haben. Und zwar steht einmal im Prediger, dass alles, was auf der Welt passiert, so seine bestimmte Zeit hat. Und der Monatsspruch vom Oktober, wo ich dann geflogen bin, der war, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Und das waren so 2 Bibelverse, die mich da in meiner Entscheidung bestätigt haben und dann auch, ja, die Zweifel weggefischt haben.
Ja, danke schön. Ja, das war schon ein Visa-Drama. 2-mal umzubuchen, kostenspielig ohne Ende. Aber ihr konntet nicht aufgehalten werden. Das ist auch das Schöne, wenn Gott was anstoßt und wenn man in Bewegung kommt, hat man sicher auch mit Widerstand und gewissen Bremsen einfach auch zu rechnen. Aber ihr habt es gepackt, ihr wart dort und hattet eine gesegnete Zeit. Und ich danke dir, dass du da warst, so im schönen Dress aus Bangladesch. Die Chucks passen nicht so ganz dazu, aber immerhin, danke schön, dass du da warst. Unsere 2. Phase haben wir mit dem Wort Beweggründe betitelt. Es geht also darum, man ist in Bewegung gekommen und wir finden es auch sehr, sehr wichtig, auch persönlich zu fragen, warum mache ich das Ganze? Warum interessiere ich mich beispielsweise auch für Mission und warum gerade für einen Auslandseinsatz? Vielleicht warum auch gerade für dieses Land oder jenes Land? Und ich denke, es gibt sehr viele gute Gründe, ins Ausland zu gehen, sage ich mal auch ganz normale menschliche Gründe, wie man lernt ja auch irgendwie eine Sprache in der Regel. Auslandserfahrungen machen sich auch ganz gut in so einem Lebenslauf. Da ist jeder Personalchef ganz heiß drauf, wenn er sieht, oh ja, da ist ein gewisses soziales Engagement da. Vielleicht ist der Antrieb schon immer irgendwie ein lang ersehnter Kindheitstraum gewesen. Ich wollte schon immer mal nach Honolulu oder so. Oder einfach mal, ach, ich habe die Schnauze voll von zu Hause, meiner Umgebung. Es ist irgendwie, ich brauche mal Tapetenwechsel, ich will mal woanders hin. Manch anderer lässt sich vielleicht auch von einem gewissen Virus anstecken. Ja, es geht ja jeder. Einer hat mir mal gesagt, wenn ich bleibe, da bin ich der Einzige in meinem Jugendkreis, der noch da ist. Also gehe ich auch. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Ja, auch wenn ich das jetzt ein bisschen karikiert habe. Viele gute Gründe, ich denke, die sind auch wichtig. Ich denke, die sind auch legitim. Die sollte man sich auch ganz bewusst machen, ja? darf ins Ausland gehen, um auch mal eine fremde Kultur kennenzulernen, auch sich in seinen Sprachkompetenzen weiterzuentwickeln. Das darf sein. Es ist aber auch ganz wichtig, dass du dir selber einen Motivations-Check-up unterziehst. Dass es auch wirklich darum geht, dass dich die Liebe Christi drängt. Das ist ja auch das Bibelwort, das wir im Neuen Testament finden, das der Paulus schreibt. Die Liebe Christi drängt uns. Das soll es sein, was mich in Bewegung bringt. Und das soll die Motivation sein, die eigentliche, die mich dazu anstößt. Ich finde es nur schwierig oder problematisch, wenn man das geistliche Anliegen vorschiebt und dahinter stehen diese menschlichen. Dann wird was ein bisschen schwierig. Von daher machen wir euch Mut, einfach auch in dieser Phase, wo ihr überlegt, euch ganz bewusst diesen Motivations-Check-up zu unterziehen. Wir haben einfach mal ein paar Fragen hier formuliert. Und die tun wirklich gut, wenn man sich die mal in einer stillen Stunde auch ansieht. Zum Beispiel die Frage, worin liegen die Beweggründe für einen Kurzzeiteinsatz im Ausland? Was treibt mich zu diesem Schritt? Einfach eine Frage, die du dir ganz persönlich beantworten kannst. Geht es mir um Selbstverwirklichung oder um einen Beitrag im Reich Gottes? Will ich wirklich in Gottes Reich, in Gottes Schule dabei sein? Will ich lernen, aber auch was weitergeben? Oder warum interessiere ich mich gerade für dieses oder jenes Land? Manchmal spielen da auch, wie gesagt, ganz natürliche menschliche Gründe mit. Und manchmal kommt dann jemand, ja, Gott hat mir gezeigt, ich muss nach Afrika in dieses Land. Da muss man natürlich nur aufpassen, dass man da nichts vermischt. Bin ich prinzipiell bereit, meine Erwartungen, Wünsche und Träume zurückzustellen, um in Gottes Reich zu arbeiten? Gibt es auch Gründe, in Deutschland zu bleiben? Also ich denke, das sind ganz wichtige, zentrale Fragen, die wir euch einfach auch mitgeben möchten. Gerade in dieser Phase, wo du dir überlegst, ist das eventuell dran für mich? Möchte das Gott von mir? Dann setzt du dich ganz bewusst diesen Fragen aus. Das ist klärend. Als nächstes möchten wir auch zu dieser Frage, zu den Beweggründen, einen Profi interviewen. Er trägt den Namen Tobias Köhler. Er ist für Coworkers unterwegs. Er ist ein Kurzzeitmitarbeiterkoordinator. Und Tobias, ich frage dich jetzt einfach mal, wenn man solche Auslandseinsätze angeht, sich in die Gottesschule zu begeben, gibt es da so etwas wie einen Numerus Clausus? Also die Frage, wie gut sollte ich sein? Welche Voraussetzungen braucht man für so einen Einsatz? Erzähl uns doch mal was dazu.
Also nein, wir erwarten keinen Abischnitt von 1,0. 1,2 geht auch noch. Nein, übertrieben. Ich möchte euch einfach ein paar Voraussetzungen so weitergeben, die so generell gesprochen für die verschiedenen Werke, die wir heute hier auch vertreten, gelten, die euch einfach auch so ein bisschen Anhaltspunkt nochmal sein können, in welche Richtung kann sich das entwickeln bei mir. Kann ich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle auch justieren? Kann ich da schon mal was tun? Ich werde immer wieder gefragt, so als erster Punkt, kann ich denn schon mit 17 gehen oder muss ich 18 sein? Manche sind eben schon mit 17 in der Schule fertig. Generell gilt, bei den meisten Organisationen geht es mit 18 erst los, aber es gibt Ausnahmen und es lohnt sich immer mal bei verschiedenen Werken auch nochmal anzufragen und zu sagen, hey, ich bin zwar erst 16 oder 17, aber wäre interessiert. Es gibt dort immer wieder offene Türen und offene Möglichkeiten, also fragt ruhig ab, es ist wirklich abhängig auch von eurem Alter. Dann wird meistens vorausgesetzt, wenn man in so einen Einsatz startet, ob man die Schule schon abgeschlossen hat, oder eine Berufsausbildung abgeschlossen hat. Einfach, dass man einen Abschluss in der Hand hat. Manche sind vielleicht im Studium, die interessieren sich für ein Praktikum. Das ist dann natürlich nochmal was anderes, aber auch das ist eine Möglichkeit. Dann reden wir die ganze Zeit von Jesus und Jesus will uns was lernen und wir sollen im Glauben wachsen während dieses Einsatzes. Da ist es einfach schon wichtig, wenn man in dieses Lernen und in diese Lebensschule mit Jesus auch gehen möchte, dass man schon eine gewisse, dein Arm wird schwer, ich dachte es mir. So, jetzt kann ich mal richtig losmachen. Ja. Es ist einfach wichtig, dass man schon einen Anfang mit Jesus gemacht hat, dass man schon mal so ein Stück weit auch in der Heimatgemeinde Teil einer Gemeinde ist, die nachher zur Heimatgemeinde werden kann, die einen nachher entsendet, dass man Anfang gemacht hat, eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und an ganz, ganz vielen Stellen und Einsätzen ist es einfach auch von Vorteil, wenn man schon Erfahrungen in der Mitarbeiterschaft gesammelt hat. Und da möchte ich euch einfach Mut machen, auch jetzt schon in den Jugendkreisen und in den Gemeinden, in denen ihr seid, euch aktiv mit einzubringen. Wenn ihr Möglichkeiten habt, dort Kinder- und Jugendarbeit zu machen, packt an, macht Erfahrungen, die werden euch helfen, später im Einsatz. Schaut einfach mal, wo gibt's da eure Nische. Vielleicht seid ihr auch schon total aktiv. Dann ist das natürlich eine super Voraussetzung. Ja, Sprache ist immer auch noch so ein Ding, wenn man im Einsatz ist. Englisch, davon könnt ihr ausgehen, wird an allen Stellen in irgendeiner Form gebraucht. Französisch, Spanisch, je nachdem, welches Land ihr gehen möchtet. Auch da einfach habt es im Blick. Man kann jetzt schon was für die Sprache tun. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Fremdsprache auch in der Schule. Kauft euch einfach mal eine Bibel, zum Beispiel in Englisch oder Französisch, Spanisch. Benutzt die für eure stille Zeit. Setzt die ein, so werdet ihr auch so ein bisschen in diesem theologischen Vokabular etwas sicherer. Dann wir zwei machen das so in Teamarbeit, hier dieses Seminar. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn man dann draußen im Einsatz ist. In der Regel werdet ihr nicht entsandt als irgendwelche Einzelkämpfer, die da durch die Lande ziehen, sondern ihr werdet in ein Team gestellt, in einen Kontext gestellt. Und das ist einfach gut, wenn man so auch eine Bereitschaft mitbringt, sich dort in ein Team einzufügen, einzuordnen, mit anzupacken. Auch so eine dienende Haltung ein Stück weit hat. Hey, Jesus bringt mich hierher. Ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen. Ich möchte mich von ihm gebrauchen lassen. Und dann natürlich in diesem ganzen Interkulturellen auch noch. Hey, ich habe eine Bereitschaft, mich auf eine andere Kultur einzulassen. Ich merke manchmal bei mir, wie deutsch ich bin, wie schwäbisch ich bin und wie viel da einfach auch zu meinem Alltag schon zählt. Geht los bei den leckeren kulinarischen Dingen wie Spätzle und sowas, aber dann auch bis einfach ganz große Gewohnheiten, die einfach da sind durch meine Prägung. Und dann kommt man in so eine andere Kultur und da gilt es plötzlich, sich drauf einzulassen. Man ist Pünktlichkeit gewohnt, man fängt hier ein Seminar pünktlich an. Wer da jetzt in Lateinamerika oder in Afrika, hat man vielleicht aufs Programm geschrieben, 11:30 geht's los und naja, vielleicht fangen wir dann so 12:30 oder 13 Uhr an. Und da ist einfach cool, wenn man sagt, hey, ich will offen sein, auch was Neues kennenzulernen und mich damit auseinanderzusetzen. Das ist mal so einen groben Rahmen für euch, wo ihr euch so mal ein bisschen drauf einstellen könnt, hey, was kommt denn auf mich zu, was erwarten auch so ein Stück weit die Werke und wie gesagt, wir sind offen für eure Bewerbungen, für euer Interesse.
Vieles dreht sich ja auch in unserem Leben und in dieser Welt um das liebe Geld. Und ohne Moos ist auch in der Mission nichts los. Jetzt sagt auch da nochmal vielleicht ein paar Takte dazu, wie das Ganze mit den Finanzen prinzipiell bei diesen Einsätzen aussieht.
Also auch da gebe ich einfach eine ganz allgemeine Auskunft, die wieder breit gilt für die verschiedenen Werke. Geht bitte dann auch nochmal in den einzelnen Gesprächen, auch unten an den Infoständen auf Leute zu und sagt, hey, wie ist es bei euch ganz konkret? Aber generell kann man sagen, dass bei den Werken es so ist, dass man, wenn man in Einsatz geht, dieser Einsatz ja Geld kostet, Flugkosten, Versicherungskosten, Visagebühren, vielleicht sogar Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die entstehen. Und diese Kosten, die sollen durch einen Freundeskreis, durch einen Spenderkreis getragen werden. Das kann man gut schaffen, auch wenn sich das vielleicht jetzt mal so ein Stück weit, kleiner Schock. Doch, das ist gut möglich, wenn man seine Gemeinde mit einbezieht, wenn man Freundesbriefe schreibt, wenn man einfach darauf hinweist, hey, für meinen Einsatz, den ich da draußen in der Welt tue, wo ich Jesus diene, entstehen Kosten, könnt ihr nicht dafür bitte spenden. Und so ist dann die Möglichkeit, dass eure Einsatzkosten durch euren Spendenkreis mit abgedeckt werden. Zur Höhe von Kosten kann ich jetzt nicht sagen, weil das sehr, sehr individuell ist. Geht da einfach auf die einzelnen Stände zu, quatscht mit den Leuten da.
Ja, vielen Dank, Tobias, auch für diese wichtigen Informationen. Wir kommen schon zur dritten Phase. Die dritte Phase ist also diese Wegfindungsphase. Die Mirjette hat es schon angedeutet. Sie hat im Internet recherchiert, was. Jetzt hat man das Anliegen, man möchte hinausgehen, man möchte sich von dem Meister, dem Lehrer Jesus rufen lassen, man möchte eingespannt sein in seinem Joch, man will lernen und das im Ausland, fragt sich nur, wohin? Wo soll es hingehen? Was will ich tun? Was will Gott? Was ist der nächste Schritt? Diese Fragen können teilweise sehr beißend, quälend, herausfordernd sein. Und wir möchten euch auch ein paar Stichwörter an die Hand geben, die euch helfen können, helfen sollen, jetzt gerade bei dieser Wegfindungsphase gute Hilfen sein können. Da haben wir zum Ersten, also für die Wegfindung, Frage nach dem Target. Also das ist jetzt alles in Englisch. Also was ist das Ziel dieses Einsatzes? Frag es einfach auch, wenn du dich damit beschäftigst, versuch es auch rauszukriegen. Wenn du im Internet recherchierst, wird meistens auch das Ziel eines Einsatzes beschrieben. Also geht es um praktische Mitarbeit in der Küche oder wird von mir verlangt, dass ich vielleicht an der Missionarskinder unterrichten soll oder ist meine Aufgabe, dass ich missionarische Programme gestalten soll. Also da gibt es ganz viele Dinge und fragt einfach mal nach dem Target. Was ist das Ziel? Das ist mal sehr wichtig. Das zweite T ist das Task. Also auch die Aufgabe, sehr deckungsgleich eben mit dem Ziel und dem Task und der Aufgabe. Was gibt's zu tun? Was wird von mir erwartet? Ein drittes sind die Talents. Frag auch dich und prüf dich, was sind so meine Gaben? Passt es dann auch irgendwie? Also es gibt wirklich Stellen, da wird gefragt sein, dass du vielleicht unterrichtest. Und wenn du sagst, das Schlimmste für mich ist unterrichten und vor Leuten stehen, dann kann das einerseits eine Chance sein, dass du es mal wagst und mal ausprobierst. Aber wenn du von vornherein dich schon so gut kennst, dann sollte das schon auch einigermaßen passen. Aber ich denke auch, so ein Einsatz, wie angedeutet, ist eine super Chance, in der Lebensschule Gottes zu lernen, zu wachsen und auch über seine Gaben hinauszuwachsen oder auch über seine Grenzen hinauszuwachsen. Aber auch das soll ein Stichwort sein, Gaben. Guck mal, was hat Gott in dich hineingelegt? Was liegt da auch da? Was kann ich? Was liegt mir auf dem Herzen? Welche Leidenschaften habe ich da auch? Frag auch nach dem Team. Also ist es ein Einsatz, wo ich primär mit Missionaren zu tun habe? Bin ich ein einziger Kurzzeitmitarbeiter oder bin ich da mit einer ganzen Horde unterwegs? Lebe ich womöglich noch mit denen zusammen in einem Zimmer, zu dritt, zu viert? Wie sieht dieses ganze Setting aus? Auch das ist eine sehr wichtige Frage, die du im Vorfeld, wenn es ganz konkret um diese Wegfindung geht, dich fragen solltest, diese Zusammenstellung. Ein nächstes T ist das Training. Also frag dich, wie ist dieser Einsatz, wie läuft da auch eine Vorbereitung? Das ist mittlerweile auch sehr, sehr wichtig. Gibt es eine Vorbereitung vorher? Wie sieht es mit einer Art Begleitung während dem Einsatz aus? Und wie geht es auch nachher weiter? Gibt es dann nochmal ein Treffen? Auch das sind, denke ich, wichtige Fragen, wo du einfach auch klären kannst, wie der Einsatz aussehen kann. Und ein letztes haben wir noch, ist der Term. Also das ist einfach, überleg im Vorfeld, was ist zeitlich möglich, was ist zeitlich machbar, welcher Zeitraum hast du? Ist es ein ganzes Jahr oder doch nur 3 Monate? Oder 6 Monate, je nachdem. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Prinzipiell raten wir dir, dass du eine große Offenheit mitbringst. Auch was jetzt den Term angeht, die Zeit, auch das Land. Einfach mal sich vielleicht auf ein Land einzulassen, wo man vielleicht im Vorfeld noch gar nicht so viel weiß oder wo man denkt, naja, das löst jetzt keine Glücksgefühle aus. Aber dennoch, es ist der gleiche Herr, der gleiche Lehrmeister, das gleiche Reich Gottes, an dem ich mitarbeiten darf, ob das jetzt in Russland ist oder in Peru. An sich egal, oder? Das eine ist halt ein bisschen wärmer, das andere ist ein bisschen kälter. Also wir machen euch Mut, mit diesen Kriterien an der Hand nochmal zu gucken, was ist möglich, was ist machbar. Und auch wir möchten dir natürlich heute ganz konkret Informationen geben. Wir haben hier, wie schon angekündigt, dieses Seminar wird ja von mehreren Missionsorganisationen hier vorbereitet und gestaltet und wir bauen einen kleinen Werbeblock hier ein und zeigen euch mal ein paar liebe Leute von verschiedenen Werken, die auch hier anwesend sind, auch hier in dem Seminar größtenteils oder spätestens an den Ständen findet ihr sie, verschiedene Organisationen. Wo fangen wir denn mal oben an? Den Tobias Köhler, den habt ihr schon live gesehen. Die Guna, die Ute Arnold, die habe ich auch schon gesehen, von der DEPM, Deutsche Indianer Pioniermission, die Heidi Karr, OMF, UMG, Pia Möbus, Michael Gruhler von Indi Camino, dann haben wir von der DMG den Heino Weidmann und das Team, Conny Ballheimer, OM, Operation Mobilization Deutschland, Michael Wimmer, das ist Vereinigte Kameraden und Chat-Mission und dann von den lieben Zellern, meine Frau und ich und Stefan Trick und Joachim Jenny. Das sind jetzt Möglichkeiten, Leute, die ihr einfach mal, prägt euch gut ein, geht doch einfach auf sie zu, keine Scheu, die sind liebe Leute, die beißen nicht und geben euch sehr gerne Auskunft, welche Programme sie haben. Wir können nur ganz allgemein sagen, der Einsatzmarkt im Kurzzeitlerbereich, oh, der ist groß und vielfältig. Also da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Programme, sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Du kannst im Team rausgehen als Lernhelfer oder Bauhelfer. Du kannst in sozialen Bereichen eingesetzt sein, in diakonischen, in missionarischen Aufgaben, bei Straßeneinsätzen sehr evangelistisch. Also es gibt die ganze Bandbreite. Auch das ist eben abzuklären, was ist Ziel und Aufgabe. Wofür schlägt auch dein Herz? Also von daher, und es gibt Einsätze von mehreren Wochen bis wirklich zu ein Jahr, sogar zwei Jahre. Also jede Missionsorganisation fasst auch manches Mal den Kurzzeitbereich unterschiedlich lang. Für manche ist es sogar zwei Jahre in manchen Missionsorganisationen. Also ihr habt hier ganz viele kompetente Leute, die euch weiterhelfen können. Ihr bekommt auch am Schluss ein grünes Informationsblatt. Und da hat jede Organisation ihr Einsatzprogramm, ihr aktuelles Einsatzprogramm, schwarz auf weiß, schwarz auf grün, niedergeschrieben. Da könnt ihr euch wirklich nochmal ganz konkret informieren, was kommt denn da in Frage, wo schlägt mein Herz und was passt da. So viel vielleicht zur Wegfindung. Und jetzt wollen wir einfach auch nochmal ein paar Schüler zu Wort kommen lassen aus Gottes Schulklasse und einfach auch von dem hören, was sie bewegt hat, wer sie bewegt hat, was sie gelernt haben. Und wir starten mal mit einem ersten Kurzzeitmitarbeiter, einem ersten Short-Termer oder Shorty, wie man ihn auch nennt, Eduard Erhardt. Gib mal einen Applaus für ihn. Dankeschön. Ja. Eduard, Einsatzland steht hier Thailand. Seine Aufgabe, ein evangelistisches Fußballcamp, das spiegelt sich dann auch hier schon in deinem schönen Trikot. Wunderbar. Die Dauer war 3 Wochen und deine Organisation war die UMG. So, Eduard, schön, dass du da bist. Mach's dir bequem. Und natürlich wollen wir erstmal auch fragen, erzähl uns doch mal ganz grob, was hast du getrieben in diesen 3 Wochen? Fußball gespielt wahrscheinlich. Was war da los? Und erzähl uns mal, was du gemacht hast.
Also die Hauptaufgaben waren einmal Englisch unterrichten. Das haben wir als Aufgabe morgens gemacht, vor allem, weil die Kids in den Schulen waren. Das zweite war Gemeinden ermutigen und das dritte war Kontakte knüpfen. Englisch unterrichten war, wie schon gesagt, meistens morgens in Schulen. Das war auch so ein Teil von Kontakte knüpfen. Da sind wir in Schulen gegangen und haben versucht, vor allem praktisch mit denen Spiele zu machen und dazu unterrichten. Gemeinden ermutigen in Zentralthailand, da wo wir unterwegs waren, sind sehr kleine Gemeinden vor allem und da war es einfach schön, dass ein Team vorbeikommt von anderen Ländern, die einfach mit Liedern und so weiter, die ermutigt haben. Und das dritte, Kontakte knüpfen über Fußball, die lokalen Gemeinden zu unterstützen, Kontakte zu knüpfen und die Missionare vor allem zu den Einheimischen dort vor Ort.
Ich gehe mal davon aus, du hast dir kein Bein gebrochen beim Fußballspielen. Hat alles gut geklappt, schön. Jetzt natürlich die Frage, was hast du in diesen 3 Wochen für dich persönlich gelernt? Was wurde dir wichtig, wo du heute noch sagst, jawohl, das schreibe ich mir auf die Tafel meines Herzens?
Was ich in dem Einsatz total für mich mitgenommen habe, dass Gott oft auf andere Wege wirkt, wie wir uns das vorstellen oder an anderen Stellen, wo wir unsere Erwartungen haben.
Noch was?
Ja, ich kann das auch an ein Ereignis erzählen. Wir waren dieses Mal 22 Leute im Team. Das war anders als üblich. Sonst waren es immer so, ich glaube, 12. Und die hatten immer den gleichen und denselben Fahrer die ganze Zeit. Und jetzt mussten sie aufgrund des großen Teams, mussten sie den Fahrer wechseln. Und der Busfahrer mit seiner Frau ist dann mit uns mitgekommen. Die waren auch eine sehr große Hilfe. Beides Nichtchristen, beides Buddhisten. Das ist auch das letzte Bild. Und die beiden, die hatten von Anfang an, hatten sie Träume, wo einfach Dämonen, so haben sie es beschrieben, zu ihnen gekommen sind und um Essen gebettelt haben. In Thailand ist es sehr üblich, dass die Leute sehr viele spirituelle Erfahrungen haben und so auch die. Und die sind dann auch in den Tempel gegangen, haben dann geopfert und haben versucht, diese Dämonen zu besänftigen, aber es hat nicht geklappt, die sind immer noch gekommen. Und in ihrer Not sind sie zu uns zum Teamleiter gegangen und haben gebetet, dass wir für sie beten. Und wir haben das auch getan. Und Gott hat Großes getan. In der Nacht danach konnten sie echt durchschlafen. Und es war für uns so ein Ereignis, wo wir gesehen haben, Gott siegt. Und das Interesse von denen anschließend, das war einfach genial. Die haben jeden Tag, haben sie danach in der Bibel gelesen und auch mit den Leitern dann über das Wort diskutiert. Wir konnten leider keinen Teil. Deshalb haben sie es mit den Missionaren vor Ort gemacht.
Zum Schluss noch eine rhetorische Frage. Würdest du es wieder machen?
Auf jeden Fall.
Ich danke dir, Eduard, fürs Erzählen und fürs Dasein. Ja, auch das, Erfahrungen, Erlebnisse zu machen mit einer unsichtbaren Welt, die man so in Europa oftmals wegrationalisiert. Und in vielen anderen Ländern ist das Ganze viel, viel präsenter. Man merkt, dass das, was auch in der Bibel steht, durchaus Realität ist und dass man auch merkt und erfährt, ja, im Glauben an Jesus, in seinem Wort, da ist Kraft und da ist der Sieg. Dankeschön für diese Ermutigung auch. Jetzt wollen wir zur nächsten kommen. Das ist Dorothea Sinn. Jawohl, kommen wir nach vorne. Ui, okay. Du warst, wie wir lesen können, in Afrika, Kenia. Es steht auch hier bei deinen Aufgaben, praktische Mitarbeit, ganz allgemein, aber da wirst du uns gleich noch mal ein bisschen was erzählen dazu. Du warst 12 Monate, deine Organisation, die Liguna. Sag uns doch mal noch was zu deinem schönen Dress hier, das würde mich schon interessieren. Ist das Landes-, oder ist das die Touristenkleidung, oder ist das wirklich?
Ich kann dir mal erst zeigen, das ist mir nämlich später aufgefallen. Also die Flaggen eigentlich von Kenia, rot, grün, schwarz, habe ich jetzt erst gemerkt, dass ich eigentlich total passend angezogen bin, schon zu dem Land, in dem ich war. Und das Tuch, ja, also da war ich gerade in Mombasa und generell auch in Kenia haben die ja ganz viele Tücher, die sie verkaufen, die ziehen sie sich dann überall um und wickeln sie sich um. Ja, so viel zu meinem Tuch.
Schön. Gut. Ja, jetzt erzähl uns doch noch, du hast sicher nicht nur Tücher gekauft, sondern auch was anderes gemacht. Erzähl uns doch bitte, wie für dich die 12 Monate waren.
Also ich muss sagen, sie waren sehr erlebnisreich. Ich habe viel erlebt und ich kam eigentlich auf die Station, weil die eine Erzieherin gesucht haben und ich habe Erzieherin gelernt. Und die wollen eine Erzieherin, die einen Kindergarten aufbauen auf der Station, auf der ich war. Und ja, und dann habe ich hauptsächlich den Kindergarten geleitet auf der Station, wie ihr hier sehen könnt auf dem Foto. Das ging hauptsächlich darum, halt so weiße und kenianische Kids von den Missionsfamilien ja zu fördern, miteinander in Kontakt zu bringen, da die es eigentlich nicht so gewohnt sind, gerade auch in Afrika, dass sie miteinander spielen. Am Anfang haben sie sich immer so ein bisschen gerauft oder keine Ahnung, weil sie es nicht so gerade so schwarz-weiß, so Kinder. Und ja, mit der Zeit ging es dann immer besser. Ja. Also das vom Kindergarten her. Und was habe ich noch gemacht? Ich war auch in der Küche tätig. Sind ungefähr 40, 50 Leute auf der ganzen Station, auf der ich war. Und da haben wir halt auch immer Mittagessen gekocht und Abendessen gekocht. Und dann habe ich Gemüse geschnippelt und mega Ugali, so einen großen Maisbrei gerührt und ja, alles Mögliche. Und habe da auch ein bisschen Swahili und Englisch gelernt. Ja, war eigentlich ganz cool. Und was ich noch gemacht habe... Und ja, auf der Station, auf der ich war, sind auch ganz viele Jugendcamps immer an Freizeiten. Und ja, und die Kids, die lieben dann halt gerade, wenn sie auch uns Weiße dann sehen, ja, Musungu, Musungu, das heißt halt, ja, die Weiße, die Weiße. Und ja, gerade auf so Camps konnte man wirklich Gottes Liebe auch weitergeben, indem man auch Zeit mit denen verbracht hat. Oft sind die das ja nicht gewohnt, dass sich jemand wirklich Zeit nimmt und sich für die interessiert. Und die sind dann ganz oft gekommen und ja, komm, gib mir Hack, also umarm mich oder irgendwie so. Das war eigentlich ganz cool, ja.
Ganz cool. Ich sehe schon, du hast Temperament. Und jetzt wollte ich mal fragen, also es läuft hier ganz unabgesprochen, gell? Nur so zur Information. Mich interessiert auf alle Fälle sehr, wir sprechen von der Lebensschule Gottes. Du hast sicher viel gelernt in diesen 12 Monaten. Gab es Dinge, wo du Mühe hattest oder wo es dir schwer fiel, das zu lernen, gerade kulturell zum Beispiel?
Also ich muss sagen, am Anfang gerade erstens die Sprache, dann die Verhaltensweisen, gerade auch habe ich total Geduld geübt. Oder wir sind ja so verplant, um 12 Uhr ist das, um 1 ist das. Und also manchmal kam ich damit gar nicht so zurecht am Anfang, wo ich echt so gedacht habe, ich muss jetzt Geduld üben. Die haben sich dann Zeit gelassen oder mit der Vorbereitung, wenn wir so schwarz-weiß wirklich in einem Team waren und wir sollten Freizeit vorbereiten. Ja, ich guck mal heute Abend, das kriegen wir schon hin und morgen machen wir das ganz spontan, wer dann was übernimmt und welche Aufgaben. Und ich so deutsch geprägt, wir müssen doch jetzt festlegen, wer was macht. Also von dem her, da habe ich echt Geduld gelernt und auch immer wieder neue Liebe für die Leute und ja, sie zu akzeptieren. Ja, sie sind anders, aber ja, so bin ich auch geduldiger geworden. Also das war so Hauptding.
Wahrscheinlich haben die auch was lernen müssen. So, lernen ist immer beidseitig, das wollte ich damit nur sagen. Nicht, dass ich jetzt entschuldige. Zwölf Monate können ja auch sehr lang sein. Du hast jetzt gesagt, du hast sehr viele Erfahrungen gemacht, sehr schöne. Gab es in der Zeit auch irgendwelche Durststrecken und irgendwelche Tiefs?
Ja, die gab es. Vor allem so, ich kam ja so im September und ja, im Dezember, so Weihnachtszeit und was ist ich. Und wo ich angefangen habe, ach so, die Familie so zu vermissen und wo ich dann, oh, ich will wieder zurück und oh, ist alles irgendwie blöd oder was ist ich. Also da habe ich schon gemerkt, oh, warum bin ich eigentlich jetzt dann noch ein ganzes Jahr? Ich hatte erst überlegt, nur ein halbes Jahr und dann habe ich doch wieder ein ganzes Jahr. Also da hatte ich schon so ein Tief, ich so, oh, war das jetzt richtig? Und wo ich auch total Gott nochmal zum Teil echt so, ja, total zu ihm gebetet habe und oh Gott, hilf mir jetzt in der Situation und ja, so, dass ich halt so Heimweh hatte, so sage ich mal, das war so auch ein Tief. Ja, aber auch Freunde und dann kamen auch wieder Briefe und was ist ich und Mails, die haben mich dann auch wieder so aufgebaut, so von den Tiefs her jetzt mit Heimweh war es bei mir ein bisschen. Aber es ging danach wieder.
Ja, also ich denke, das gehört auch zu jedem Einsatz dazu, dass man auch mal irgendwann kommt, diese Honeymoon-Phase, die ist dann irgendwann mal vorbei, diese Anfangsphase, wo man sich freut und alles nur noch schön ist und irgendwann wird es Alltag und Realität. Und dann muss man sich eben an die Andersartigkeit wirklich willentlich gewöhnen. Ich danke dir sehr, dass du da bist. Du hast noch ein Bild mitgebracht, sehe ich hier. Willst du uns da noch dazu was sagen?
Ja, noch kurz. Also ich war auch, ich hatte auch dreimal die Gelegenheit, halt so noch so Einsätze innerhalb Kenias halt zu machen. Und da war ich gerade im Norden Kenias. Das sind jetzt schon eigentlich die neuen FSJler, die jetzt gerade auch hier sind. Und also die jetzt gerade in Kenia sind. Und da sind wir mit denen so mit dem Truck nach Marsabit im Norden, also total Wüste hingefahren und haben da zwei Wochen die halt ein bisschen geschult. So über Team, über Kultur und ja, das fand ich eigentlich ein ganz cooles Bild, so zum Thema Einsätze, dass wir da so in der Wüste waren, irgendwo geschlafen in Zelten mit Staub und was weiß ich, wo Gott uns aber auch immer bewahrt hat, ja.
Dankeschön. Dir alles Gute und Gottes Segen. Schön, dass du da warst. Ja, als nächstes bitte ich den Oliver Schäfer nach vorne. Der Oliver war in Nepal auf einem Teameinsatz. Es steht hier das Stichwort Evangelisation. Auch für 12 Monate und deine sendende Organisation war OM. Geht's dir gut, Olli? Voll gut, sehr schön. Freut mich.
Also vor einem Jahr saß ich auch hier. Und eben als ich so saß und du hast erzählt, was eigentlich so das Seminar auswirken kann. Und jetzt saß ich da wieder auf dem Stuhl und ich dachte, wow, krass schnell. Und ich ermutige euch, für 2 Jahre zu gehen.
Okay, so, sehr schön. Womöglich auch mit OM, gell? Okay, super. Jetzt, Olli, jetzt erklär uns doch mal das Stichwort Evangelisation.
Evangelisieren? Also Nepal, willst du mich hier testen, oder?
Ich bin kein Prüfer.
Und zwar ist es so in Nepal, dass die Nepalis in so Bergdörfern leben. Ihr wisst ja, oh, ich habe hier sogar was mitgebracht. Siehst, man muss ja eben was mitbringen. Also Miriam hat auch schon in Bangladesch, die Frauen sehen in Nepal eigentlich genauso aus, aber ich wollte es jetzt nicht anziehen. Das ist hier eine typische Nepali-Flagge. Sieht nicht typisch quadratisch aus. Und wisst ihr, warum so ist? Ja, genau, ich habe. Ein bisschen. Ja, da sind die Himalayas und deshalb vielleicht wo wusstet ihr nicht, wo Nepal liegt, weil manche haben gedacht, es wäre Neapel oder so.
Ja, also du darfst auf die Evangelisation zurückkommen und uns erzählen, was du da gemacht hast. Ja?
Jetzt komme ich zur Evangelisation. Und zwar ist es so, ja genau, die leben ja in den Bergen, ist ja nur Gebirge und sie haben einfach echt keine Chance, zum Evangelium zu kommen. Meist kostet ein Busticket sehr teuer nach Kathmandu, da gibt's halt schon Bücher und so weiter. Aber wir packen dann unsere Backpacks und haben Nepali-Träger und dann gehen wir hoch mit unseren Büchern und geben das Evangelium weiter. Leben mit denen zusammen, wenn einfach, es gab auch Zeiten, die haben gesagt, hey, erzählt mehr davon, bleibt vielleicht eine Woche hier und erzählt mehr. Dann waren wir dort und haben ja einfach von Jesus erzählt. Ja.
Genau, das ist. Willst du dem Bild was sagen?
Ja, so wird halt, das ist unser Nepali-Träger, so wird halt, alles wird auf den Kopf getragen. Ist schon fast leer, wenn es voll ist, sind es 32 Kilo. Wir tragen nicht so viel.
Ist ja verständlich. Jetzt hast du geschrieben, oder es stand hier, du warst auch in einem Teameinsatz. Erzähl doch mal ein bisschen was zu diesem Team und was du da auch in besonderer Weise von deinem Team gelernt hast und warum es gut war, vielleicht im Team unterwegs zu sein.
Da konnte ich eine Menge lernen. Ich habe mit 15 Jungs, internationalen Jungs, gelebt und es ist eine wirklich eine Herausforderung. Wenn der Koreaner morgens um 5 aufstehen will, um zu beten, da gehe ich eigentlich erst schlafen zu Sachen. Und dann, aber es war einfach, einfach ein Team. Es ist so wichtig, voneinander zu lernen und den anderen in den Vordergrund zu stellen. Wenn der andere einfach krank ist, dann geht er dahin, betet für ihn, stellt eine Cola hin und sagt, hey, wie sieht's aus? Oder einfach diese Unterstützung und Dienstag immer Bibelstunden, Freitag Gebetsstunden, einfach dieser Zusammenhalt. Du gehst auch also in die Berge meist zu dritt oder zu viert und dann immer mit verschiedenen Leuten. Und einfach die Ehrlichkeit, die Offenheit, auch zu sagen, hey, weißt du, das stört mich an dich oder so. Ich sag dir das aus Liebe und sei mir nicht böse. Und das einfach in diesem Jahr wirklich zu erfahren, die Ehrlichkeit, ist einfach wirklich genial. Und ja, wir brauchen einfach ein Team, wir sind voneinander abhängig.
Jetzt kann ich mir vorstellen, du läufst da ein paar Stündchen in der Hitze. Dein Nepalisi trägt dir deinen Rucksack und du kommst in einem Dorf an. Und erzähl uns doch mal so eine Lektion, die du auch gelernt hast. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich vorher irgendwie groß gelernt, wie man das macht. Sondern du bist los und was hast du gelernt in diesem Ganzen, das Evangelium auch weiterzugeben?
Ich habe, glaube ich, gelernt, einfach loszugehen. Wir haben 3 Monate Nepali gelernt, aber ich kann ein Buch verkaufen, also wir verkaufen es für 5 Cent. Nicht, dass ihr denkt, was ist das für eine Ursache? Einfach, dass sie es wertschätzen. Aber es fiel mir einfach so, ich wollte mehr, ich wollte einfach das, was mir auf dem Herzen liegt. Und weiter zu sagen, ich habe dann immer gebetet, Gott, gib mir einen Übersetzer. Immer irgendeinen, den ich auf dem Weg finde. Und ich habe auf den nächsten Tracks immer einen Übersetzer gehabt, der einfach auf dem Weg, ich habe ihn getroffen, habe gesagt, hey, willst du mitkommen? Ja, auf jeden Fall, ich bin auch Christ. Und der konnte dann übersetzen. Und einfach dieses einfach losgehen, dieses trau dich, geh los. Und vor allen Dingen, es ist wirklich ein Kampf. In Galater 5, 16 und 17, da steht, es ist einfach wirklich jeden Tag ein Kampf. Du hast die eigenen Wünsche und dann die vom Heiligen Geist. Und es ist jeden Tag, du bist echt müde. Fast nach jedem Track habe ich gesagt, oder wenn ich gerade voll am Ende, was mache ich hier, das ist mein letzter Track. Aber dann wieder abends ja, Leute getroffen und Menschen kommen zu glauben und du vergisst jeden Schmerz, die Schulter tut dir nicht weh und es geht weiter. Und das ist einfach, ja, das kannst du nicht ersetzen mit irgendwas anderem, wenn Menschen einfach zum Glauben kommen. Wow, das ist genial.
Amen dazu. Dankeschön, dass du da warst und dass du so erzählt hast von deinen Erfahrungen. Jetzt haben wir eine Schülerin, die war in Brasilien in Gottes Schule. Nee, ein Schüler, sehe ich gerade, Matthias Weller. Nicht, dass ich hier noch was durcheinander bringe. Jawohl. Oh, hast du mir was mitgebracht?
Ja.
Okay, erzähl uns mal, was du hast. Schön, dass du da bist, aber wir erklären nochmal, du warst in Brasilien, 12 Monate auch, praktische Mitarbeit mit der IEPM. Also, sag uns mal, was du hast und dann darfst du auch natürlich erzählen, was du gemacht hast.
Ja, also ich habe hier Mate-Tee mitgebracht, kennen vielleicht viele noch. Ziemlich bekanntes Getränk aus Südamerika oder der Region, wo ich war. Man trinkt alle aus einem Strohhalm, also mit Indianern, 20 Indianern zusammen aus einem Strohhalm. War manchmal sehr interessant, aber war doch sehr gemeinschaftsfordernd einfach, genau.
Hast du Herpes bekommen?
Nein, also wenn die Leute krank sind, dann trinken sie normalerweise nicht mit und das war auch so und das war gut so.
Ist schön. Ja, also erzähl uns doch mal ein bisschen ein paar Streiflichter aus deiner Schulzeit. Der Schulzeit in Brasilien natürlich.
Gut, also ich war vor allem angestellt als praktischer Helfer, habe dort das Gelände gepflegt, Häuser instand gehalten. Meine Aufgaben waren dann aber weit verstreut, von Rasenmähen bis Telefonanlagen einrichten und Kühe pflegen und alles drum und dran. Habe dort ziemlich viel gelernt. Das ist unser abenteuerlicher Rasenmäher hier. Mit dem haben wir immer Rasen gemäht, es war sehr interessant, die Geräte einfach auch dort. Hab dann aber auch sehr viel mit Indianern zusammengearbeitet. Die Siedlung liegt etwa 100 Meter von der Missionsstation entfernt, wo etwa 2000 Indianer leben. Hab dann dort sehr viel Kontakt gekriegt, auch zu Jugendlichen dort. Am Anfang durch Missionare mit Hausgottesdienste, Sonntagsgottesdienste, Gebetsstunde und so weiter. Schlussendlich habe ich dann mit meinem Kollege auch viele Besuche gemacht, einfach haben zusammen niedergesungen, ja, Fußball gespielt, Volleyball gespielt, genau. Ja.
So, was machst du hier auf dem Bild?
Ja, genau. Das habe ich nur rausgesucht, das Bild, weil ich dort Portugiesisch lerne. Ich bin nach Brasilien gegangen, ohne ein Wort Portugiesisch zu können. Mein Englisch war sehr schlecht und für mich war das eigentlich immer das größte Hindernis, ins Ausland zu gehen, weil ich einfach gewusst habe, Fremdsprachen liegen mir einfach nicht. Bin dann dorthin gegangen und die Missionarin hier, die hat uns zweimal die Woche Unterricht gegeben und es war wirklich sehr schön, das einfach zu erfahren, was für Liebe dort einfach da war, dass sie sich extra Zeit genommen hat, jedes Mal, 1,5 Stunden, zweimal die Woche lang. Und die Fortschritte waren einfach genial zum Erfahren, also das war wirklich ganz anders wie hier in der Schule zum Lernen. Ich habe ganz anders einfach dort gelernt. Bestimmt auch, da mir Gott einfach total viel geholfen hat, weil das mein größtes Hindernis einfach immer war. Und genau, zum Schluss, so nach einem halben Jahr, habe ich echt so gute Gespräche dann teilweise gehabt mit einer Jugendlichen und wir haben uns gut verständigen können und genau.
Ich gehe mal davon aus, du hattest auch mit einigen Missionaren zu tun, da vor Ort. Das ist natürlich auch immer so eine heiße Sache, man kommt da so von außen für 12 Monate rein. Wie war das für dich so, gerade in diesem Zusammenspiel? Als Kurzzeitler und mit den Missionaren, was hast du da gelernt und wie war es überhaupt für dich?
Ja, also bei uns waren auf der Station 5 vollzeitige Missionare angestellt, 3 ledige Missionarinnen, ein Missionsehepaar. Ich habe sehr genossen dort, also mir war auch sehr wichtig daheim, Familie. Und ich habe dort gemerkt, dass ich wirklich dort auch eine Familie gefunden habe, und zwar die Missionare. Wir waren oft, sehr oft bei den Missionaren, bei dem Missionsehepaar waren wir oft abends dort. Haben einfach Zeit zusammen verbracht, Mittagessen wurden wir immer von irgendjemand eingeladen, sind immer so ein bisschen hin und her gekommen und hat es auch total genossen, einfach mit den Missionaren zusammenzuarbeiten. Die haben uns gleich vom ersten Tag total voll mit reingenommen. Wir waren dann überall dann gleich dabei, bei Sonntagsgottesdienste, Hausbesuche und so weiter. Haben uns sehr viel erklärt, sehr viel Zeit genommen und es war einfach sehr schön, das zu erfahren. Dass man wirklich auch voll akzeptiert worden ist und dass man nur ein Kurzzeitler war, wo einfach ein Jahr dort ist und dann wieder geht, sondern dass die sich wirklich voll aufgeopfert haben für einen.
Kannst du uns in einem Stichwort sagen, eine Eigenschaft, die du von dem Lehrmeister Jesus gelernt hast, ganz neu in diesem Einsatz?
Ein Stichwort. Also ich habe, ein Stichwort ist schwierig, darf ich auch mehr sagen. ich habe gelernt, wie man einfach, wie die Beziehung wirklich lebendig wird mit Jesus. Genau. Soll ich das mal genau erklären oder nicht?
In einem Satz.
Okay. Ich habe dort angefangen, richtig wirklich und vom Herzen auch Bibel zu lesen und zu beten. Und das ist mir einfach total wichtig geworden. Und das war dann genau das.
Punkt. Dankeschön. Super, das war ein Satz. Ja, Burkina Faso ist ein nettes Einsatzland, wo ich auch mal gucken musste, wo das liegt. Und dort war Sarah Oeder mit der DMG. 11 Monate in einem Waisenhaus. Und du hast uns hier eine Bibel mitgebracht. Ich gehe mal davon aus, es hat einen Grund und den willst du uns jetzt sagen.
Genau. Also ich habe dazu auch ein Foto irgendwo. Ich war dort in einem Waisenhaus. Wir hatten Kleinkinder, Babys, also ging es ans Windeln wechseln. Aber wir hatten auch viele Jugendliche in meinem Alter. Und ich habe irgendwann festgestellt, die haben alle keine Bibel. Und ich hatte diese Bibel vorher gekauft von der Genfer Bibelgemeinschaft und dachte, ah, jetzt schreibst du da mal hin und fragst, ob sie uns eine Bibel schicken können. Und es war eine riesen Überwindung für mich, da zu fragen, können die uns umsonst geben? Und die haben tatsächlich 50 Bibeln geschickt. Und wir sind dann irgendwann abends raus, haben die Bibeln verteilt und die Kids hatten ein Grinsen auf dem Gesicht, die haben gestrahlt, die haben angefangen zu tanzen und es war echt so ein riesen Geschenk für die. Für mich war es ein kleiner Schritt, die Mail zu schreiben, aber für sie einfach so eine Riesenfreude. Deswegen habe ich die Bibel dabei.
Kannst du uns ein paar Takte sagen, was du in diesem Waisenhaus gemacht hast und wie es dir da so erging?
Also ich habe im Endeffekt alles gemacht. Es ging über Babys betreuen, es ging über Alltagleben mit den Jugendlichen, Deutschnachhilfe geben, organisatorisches, also im Endeffekt alles. Dann hatten wir eine Grundschule dabei, da habe ich ein bisschen Englisch unterrichtet, was ich vorher absolut nicht machen wollte, aber es ging. Ja, und da war halt einfach mit dabei, Alltag zu leben. In der Kirche habe ich im Moree-Comic gesungen, also die Stammessprache, was halt so ging.
Auch an dich mal noch eine persönliche Frage. Gab es auch eine absolute Krise, wo du gesagt hast, okay, ich packe die Koffer und will am liebsten wieder heim?
Das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich hatte mehr so, dass ich irgendwann nach einer Weile, war ich halt überwiegend im Waisenhaus und unsere Kids waren alle Christen und ich dachte, ja super, du bist ja auf einem Missionseinsatz, du willst Leute erreichen und jetzt hockst du hier. Und habe dann auch das Gott ganz klar gesagt und gesagt, hey, ich will da mehr und ich will Menschen erreichen. Und ja, dann war es so, dass ich eine Woche ganz im Dorf war, bei einem Pastor gelebt habe in der Familie. Und habe dort in der Zeit einfach ganz neue Schwerpunkte gesetzt. Und wie auf dem Bild auch, habe dann dort so Kindertage organisiert, wo wir halt, wo ich auch teilweise mit Jugendlichen aus dem Waisenhaus dann hin bin und wir wie so, ja, Jungschartage organisiert haben. Genau, und ich glaube, das nächste, genau. In einem Dorf in unserer Nähe, da gab es dann auch Goldminen. Und das war auch ein Punkt, wo mich voll bewegt hat und wo ich, ja, einfach auch drüber gebetet habe, Herr, was können wir für die Menschen dort tun? Und auch dort haben wir dann so Kindertage gemacht, um einfach den Kids was Gutes zu tun, die teilweise da schon mit 14 in die Minen reinklettern müssen. Und vor allem auch für die Frauen wollten wir was machen. Und dort haben wir dann einen Frauentag organisiert und haben dort 170 Frauen sind gekommen. Und wir haben allen als Weiße die Füße gewaschen, um Gottes Liebe praktisch werden zu lassen, gerade für die Frauen, die es so schwer dort haben.
Wow, das klingt gut. Ja, ihr dürft gern klatschen. Eine spannende Sache ist für eigentlich jeden, der ins Ausland geht, wie ist die ganze Sache mit den Freunden und der Gemeinde daheim? Vergessen die mich? Oder wie läuft es? Und das würde mich mal interessieren, wie war das bei dir? Gerade dieser Kontakt nach Hause.
Also da gibt es ganz viel Positives, aber auch Negatives. Ich habe von meiner Gemeinde erlebt, dass sie mich voll unterstützt haben, dass Menschen vorher, die eher so die Untergrundchristen, also klingt vielleicht böse an, also wo man nicht groß was merkt, die vorher zu mir hergekommen sind und gesagt, hey, ich bete für dich, ich unterstütze dich. Und auch finanziell stand die Gemeinde voll hinter mir. Ich habe aber auch erlebt, dass gerade die Leute aus meinem Jugendkreis, wo ich eigentlich mich vorher voll investiert hatte, dass die sich so gut wie gar nicht gemeldet haben. Ja, das war ein bisschen schwierig manchmal, aber ich dachte dann auch, die Jugend ist halt so.
Ja, die Jugend von heute, gell? Ja, super. Ich danke dir, dass du da warst, Sarah, und dass du erzählt hast. Und
verabschiede dich hier. Also das ist auch eine sehr grundlegende Erfahrung, die ganz viele machen im Ausland, dass sich Freundschaften einerseits verfestigen, manches wird schwierig, manches kommt ganz neu dazu, aber auch das ist ein Schritt und eine Erfahrung, die gut ist, wertvoll ist und die auch zu so einem Auslandseinsatz dazugehört. Ja, jetzt kommen wir schon zur letzten bewegten Person, Angelika Zoll. Sie war in Peru, da steht jetzt hier Kinderarbeit, Unterstützung von Missionarsfamilien mit Indi Camino und du warst da 12 Monate. Herzlich willkommen. Was hast du denn auf deinem Schoß hier?
Ja, das ist hier so die typische Tracht, kann man sagen, von den Shipibo-Indianern. Das ist ein Stamm aus Peru. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Kulturen. Aber das ist so die Art und Weise zum Beispiel auch, wie sie ihr Geld verdienen, indem sie solche Sachen verkaufen.
Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu den Bildern, die du uns mitgebracht hast.
Ja, das Bild hier ist so der Inbegriff für mich, was Gott mir alles geschenkt hat durch das Jahr. Wir haben unglaublich viel gesehen, auch von Peru und Bolivien, als wir rumgereist sind. Wir haben ganz viel erlebt, ganz viel Schöpfung gesehen, also wo wir einfach nur staunen mussten über Gott. Auch, dass wir das ganze Jahr über verschont geblieben sind von Krankheiten, also uns wurde noch nicht mal irgendwas geklaut oder so. Wir haben uns immer sehr sicher gefühlt. Ja, das dazu. Zu meinen Aufgaben. Also ich habe vor allem Indianerkinder betreut, während die Eltern in der Bibelschule waren für Indianerkinder. Das hieß dann malen, singen, basteln, Spiele spielen. Und ich fand es immer wieder faszinierend, also wie viel Wertschätzung man ihnen geben kann. Einfach nur dadurch, dass man mit ihnen Zeit verbringt. Das bedeutet ihnen sehr, sehr viel, auch wenn man durch die Sprache vielleicht nicht so gut sich mit ihnen unterhalten kann. Manches auf Spanisch, aber sehr einfach. Ja. In den Missionarsfamilien habe ich auch viel gelernt, muss ich sagen. Also ich habe sehr viele unterschiedliche Familien kennengelernt, sehr viel unterschiedliche Art, mit Kindern umzugehen, Kinder zu erziehen, mit ihnen Leben zu gestalten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin zu Hause das Nesthäkchen, habe also nicht so wirklich kleine Geschwister. Und das war eine neue Erfahrung für mich, einfach die Kinder mitzukriegen, wie sie sich entwickeln. Also was vorher noch ein Baby war, kann am Ende schon laufen. Und ja, war sehr spannend.
Wir haben vorhin, oder ich habe das erwähnt, man lernt nie aus. Auch in einem Auslandseinsatz lernt man sehr viel über seine eigene Persönlichkeit. Du lachst schon. Also was war das, was du so ganz neu an dir entdeckt hast?
Also dadurch kam es vor allem durch das Zusammenwohnen mit meiner FSJ-Kollegin Claudia. Ich habe sie auch gefragt, ob ich das erzählen darf. Es war am Anfang ziemlich schwierig zwischen uns. Wir mussten sehr, sehr viel reden, lernen uns zu verstehen. Auch lernen zu vergeben, immer wieder. Ja, aber wir haben uns so aneinander gerieben und haben wirklich, also es hat uns sehr reifen lassen in unserer Persönlichkeit. Und daraus ist auch eine Beziehung entstanden, die ich sehr schätze. Ja, aber es war hart Arbeit. Genau.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Welche Eigenschaft würdest du nennen, die dir so ganz neu von Gott und dem Meister Jesus bewusst geworden ist, geschenkt geworden ist?
Ja, ich denke, ich habe in dem Jahr sehr erlebt, wie gut Gott es mit mir meint. Das würde ich als Fazit sagen. Also, wo ich viel erlebt habe, was nicht selbstverständlich war, dass ich überhaupt gehen konnte, ja, war ein Riesengeschenk insgesamt.
Es war gut, dass du da warst und wir wünschen dir, dass Gott weiterhin gut zu dir ist, auch wie es weitergeht. Danke nochmal. Ja, wir versieren langsam die Landebahn an und wir haben noch eine letzte Phase vor uns. Eine kurze letzte und zwar ist es der Heimweg. Alles hat ein Ende, auch ein Missionseinsatz und da
möchte ich gerne nochmal die Lisa Schmidt hier nach vorne bitten. Die Lisa war mit den Coworkers im Südsudan und du hattest administrative Aufgaben, Kinder-Jugendarbeit, hast es für 11 Monate gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wann du wieder zurückgekommen bist, aber erzähl uns das doch mal, wie das für dich so war. Also dieses Abschied nehmen im Einsatzland und dann auch wieder der Wiedereinstieg, der Re-Entry. Sag uns dazu ein paar Worte.
Also für mich war es sehr schwierig, vom Sudan wegzugehen. Ich hatte da auch, ich wäre am liebsten geblieben, sage ich mal so. Aber ich wusste auch, dass es nicht dran ist für mich, dass es auch nicht gut wäre, wenn ich bleiben würde. Aber von daher ist es mir echt schwer gefallen. Und habe auch ein bisschen Befürchtung gehabt, wie es ist, wenn ich zurück nach Deutschland komme. Weil man sagt so oft, ja, wenn du gehst, wenn du zurückkommst, ist der Kulturschock viel größer. Und von daher habe ich eigentlich damit gerechnet, dass ich viel Probleme haben werde, mich wieder einzufinden und so weiter. Aber es war dann letztendlich, glaube ich, dadurch, dass wir darauf vorbereitet wurden, dass es krass sein kann, war es letztendlich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also es waren viele Dinge, die man kannte, aber irgendwie einem komisch wirkten. Menschen, die einem irgendwie fremd geworden sind, auch in der Zeit, über die Zeit. Man sieht einfach Dinge aus anderen Augen, wenn man woanders gewesen ist. Und das ist auf der einen Seite sehr wertvoll, auf der anderen Seite birgt es aber auch eine Herausforderung, wie man damit umgeht einfach, wie man weitermacht. Genau.
Wie lebst du jetzt heute ganz bewusst anders? In welchen Punkten?
Also was mir ganz, ganz besonders wichtig geworden ist, und das habe ich auch erlebt im Sudan, einfach zu sehen, dass Gott im Grunde wirklich das Wichtigste ist in unserem Leben und Beziehungen zu Menschen, das sind die zwei wichtigsten Dinge, die wir haben. Und ich habe das einfach erleben dürfen, wie Menschen, die wirklich ganz wenig haben, dennoch glücklich sein können. Und ich meine, wir hatten auch, wir hatten zwar natürlich einen gehobeneren Lebensstil als die Sudanesen dort, hatten aber natürlich weniger als was wir jetzt in Deutschland haben. Und ich habe das einfach erleben dürfen, dass ich gar nicht so viel brauche, was es hier alles gibt. Und das so zu erfahren und zu wissen, das bereichert schon. Und ich wünsche mir das, dass ich das auch hier immer wieder im Kopf behalte und da umsetzen kann.
Hat der Einsatz irgendwie auf einen Einfluss gehabt auf das, was du jetzt machst, auf deine berufliche Weiterentwicklung oder das, was du jetzt machen willst?
Also ich studiere jetzt Medizin, habe jetzt im Oktober angefangen, also bin seit einem halben Jahr ungefähr wieder hier. Das wollte ich vorher schon machen, das wusste ich auch, dass ich das wahrscheinlich machen werde, soweit Gott mir nichts anderes zeigt. Und ich habe dort teilweise auch in der Klinik ein bisschen mitgeholfen, was mir Freude gemacht hat und das so weit bestätigt hat. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da nochmal einen ganz besonderen Hinweis gekriegt habe oder so. Aber was ich einfach gemerkt habe, dass Gott mich, glaube ich, so gemacht hat, dass ich für andere da sein will. Oder dass er mich dazu befähigt, dass ich das machen kann. Und von daher bin ich da schon bestätigt drin.
Prima. Vielen Dank auch für dein Erzählen, dein Berichten. Ja, und du hast uns noch was zu sagen, höre ich gerade.
Ja, also es ist eine Sache, die mir auch auf dem Herzen liegt, weil der Sudan, gerade heute an diesem Tag, haben die Wahlen angefangen, dass der Südsudan eventuell unabhängig wird vom Nordsudan. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch oder viele Südsudanesen werden wahrscheinlich dafür wählen. Und das Land hat 30 Jahre Krieg hinter sich, es waren jetzt 5 Jahre Pause, weil ein Friedensabkommen 2005 unterzeichnet wurde. Und mein Anliegen ist einfach, dass ihr auch dafür beten könnt, weil wir haben es nicht verdient, dass wir so im Frieden leben dürfen. Und es sind unsere Geschwister, die dort sind. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr da auch mit dran denkt und mit für betet. Sie werden bis zum 15. Januar wählen. Und es ist einfach eine große Entscheidung. Und ja, wenn ihr das machen würdet, dann unterstützt ihr sie. Und ich danke euch schon im Namen von ihnen. Ich weiß, dass sie das sehr, sehr schätzen, wenn andere Leute aus anderen Ländern auch an sie denken jetzt in der Zeit. Dankeschön.
Super, das wollen wir mitnehmen. G9, G8, G1, ein Jahr in Gottes Schule. Ich hoffe, das hat ein bisschen Appetit gemacht. Ihr lasst euch hoffentlich in Bewegung bringen und setzt euch gerne vielleicht ganz bewusst mal eine Lebensschule aus, eine Lebensschule vielleicht auf dem Missionsfeld. Aber vergesst bitte nicht, Lebensschule und Schüler Jesu ist man immer. Vor dem Einsatz, während dem Einsatz und nach dem Einsatz. Aber wir machen euch sehr, sehr Mut, euch dahingehend auch zu entscheiden. diese Option in Erwägung zu ziehen und dann zu gehen und dann aber auch von dem Meister, dem Lehrer Jesus zu lernen, wie er prägt und schult und wie er mit jedem seinen Weg geht und wie man beschenkter und reicher zurückkommt. Ich danke, dass ihr da wart. Ihr werdet jetzt am Schluss, wie angekündigt, diesen grünen Zettel bekommen, dieses Übersichtsblatt mit den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Es ist auch nochmal der Hinweis, hier stehen die Kurzzeitmitarbeiter, Koordinatoren schön in Tracht und Logo. Da findet ihr sie auch. Sie lachen schon, sie freuen sich auf euch und auf die Gespräche. Ansonsten noch einen gesegneten Resttag mit guten Vorträgen und herzliche Einladung zur Missionsausstellung. Da gibt's viele wertvolle Informationen für euch. Dankeschön.